Wie gefährlich ist die Lage?
Wenn das geschieht, dann geraten wir wieder in die Situation, in der wir am Ende des letzten großen Krieges waren. Die Teile von Deutschland werden zerstört, die Teil dieses Krieges werden. Und deswegen glaube ich, wir sind in einer hochgefährlichen Situation.
Ein episches Rededuell mit dem CDU-Politiker Roderich Kiesewetter.
Wir holen den Krieg und den Konflikt mit Russland nach Europa.
Die Ukraine bildet Bundeswehrsoldaten aus.
Sie wären, es gibt
Abkommen.
Sie wären ein super ukrainischer Verteidigungsminister. Wenn Sie weiter sagen, Deep Strikes und immer mehr und immer mehr, dann werden Sie russische Raketeneinschläge hier in unserem Land haben.
Sie machen unseren Bürgern Angst. Das findet alles nicht statt.
Russia says it downed hundreds of drones in a Ukrainian attack over its territory, including St. Petersburg.
Ja, und wir machen seit jetzt ins fünfte Jahr, nicht? Füttern wir letztlich eine Blutmühle, wo Hunderttausende junger Ukrainer und Russen inzwischen schon gefallen sind.
Venezuela, Kuba, südchinesisches Meer, Naher Osten, Ukraine. Also kommen wir an dem Punkt zu der Frage, die Ihr Buch beantworten will, nämlich Frieden. Wie geht das?
Fahr selbstständig und im Auftrage des deutschen Volkes und dem Auftrag als deutscher Bundeskanzler und rede mit Putin.
Wenn du Frieden willst, reicht es nicht, mit deinen Freunden zu reden. Du musst mit deinem Feind reden. Du musst mit deinem Feind reden.
Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen zu dieser Spezialsendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich, trotz allem und trotzdem sehr gravierenden Thema, das wir heute zu diskutieren haben mit zwei herausragenden Persönlichkeiten. Krieg oder Frieden, das ist die Frage, die man sich heute wieder stellen muss. Und Frieden, wie geht das? Ist der Titel des neuen Buchs der beiden Herren, mit denen ich jetzt die Ehre habe, das Gespräch zu führen. Wie kommen wir aus diesen Konflikten, aus diesen kriegerischen und sehr eskalationsgefährdeten Situationen heraus? Wie findet man zu einem Ausgleich mit Russland? Was bedeutet in diesem Zusammenhang der Krieg im Iran? Und ganz wichtig, das Stichwort des Friedens, wenn alle über Krieg reden. Die Gesprächspartner heute. Klaus von Donani. Mittlerweile in seinem 98. Lebensjahr stehend, topfit. Also ich habe ihn schon gesehen bei der Begrüßung vertieft in die Lektüre der aktuellen Zeitungen. Ehemaliger Hamburger Bürgermeister, ehemaliger Bundesminister und Bestseller-Autor, Herr von Donani, sehr schön, dass Sie...
Herr Köppel, schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für den Empfang. Und den früheren Brigadegeneral Erich Fahrt, der von 2006 bis 2013 der militärpolitische Berater von Kanzlerin Merkel war und in dieser Funktion die unterschiedlichsten Konfliktgebiete selber bereist hat, sich natürlich mit den strategischen militärischen Fragen von Berufswegen befasst hat, aber eben auch als Buchautor und Bestsellerautor hervorgetreten ist. Ganz herzlich willkommen Ihnen beiden. Danke, dass wir mit Ihnen dieses Gespräch führen dürfen. Die erste Frage an Sie, Herr von Donani. Ich habe es gesagt, Sie sind jetzt 97 Jahre alt, feiern bald.
Ich gerade mein 98. Jahr.
Bereiten Ihren 98. Geburtstag vor. Sie überblicken ein Jahrhundert der Kriege. Sie haben die Zerstörung Deutschlands erlebt, Sie haben den Wiederaufbau erlebt, Sie haben die verschiedenen Kanzler erlebt, die diesen Frieden in Europa nach kriegerischer Zeit gewährleistet haben. Meine Frage an Sie, warum ist dieses Buch «Frieden, wie geht das?» jetzt notwendig geworden?
Ich spüre, wie Sie auch und wie der Kollege Erich Fahrt auch, eine gewisse Eskalation in den Spannungen, die uns umgeben. Da ist einmal die Spannung in der Ukraine Und dann ist da der Nahosten, also die Spannung mit Iran. Und wir haben in all diesen Fällen gegenwärtig eine Situation, in der es darum geht, die Eskalation abzubrechen und zurückzukehren zu Gesprächen und zu Verhandlungen. Und was ich am meisten kritisiere an der gegenwärtigen Politik der Bundesregierung, ist, dass sie noch immer keinen Weg gefunden hat, mit Putin, mit Moskau zu reden, obwohl dieser gefragt hat, schickt mir einen, mit dem ich reden kann. Das scheint mir ein Versäumnis der deutschen Politik zu sein. Und unser Buch, wie Frieden, wie geht das, behandelt auch die Notwendigkeit, dass Gespräche, Verhandlungen aufgenommen werden müssen, auch wenn es im Augenblick im eigenen Lande vielleicht unpopulär ist. Ich behaupte, unser Bundeskanzler hat längst verstanden, wie wichtig das Gespräch mit Moskau wäre, aber er traut sich nicht, es aufzunehmen.
Herr Fahrt, Brigadegeneral außer Dienst, aber intensiver Debattenteilnehmer, vor kurzem ein episches Rededuell mit dem CDU-Politiker Roderich Kiesewetter, das, glaube ich, in den sozialen Medien auch viral gegangen ist. Sie haben das Gespräch, Sie beide, geführt. Es ist ein Interviewbuch, ein Gesprächsbuch, ein Dialogbuch. Sie haben das geführt zwischen Februar und April 2026. Stichtag ist der 4. Mai. Und Sie haben sich entschieden, dieses Buch zu veröffentlichen. Was hat sich verändert in dieser Zeit gegenüber jener Periode, als Sie das erste Buch zusammen gemacht haben, Krieg oder Frieden? Was ist sozusagen die dramatische Neuentwicklung, die dieses Buch für Sie unausweichlich gemacht hat?
Ja, wir hatten bei unserem ersten Buch im Sommer letzten Jahres noch offen gehalten, ob sich nicht Deutschland anders entscheidet, anders außen- und sicherheitspolitisch aufstellt. Wir haben es deswegen ja auch genannt, Krieg oder Frieden, Deutschland vor der Entscheidung. Und ich glaube, die Grundlage unseres zweiten Gesprächs war, Frieden, wie geht das? Dass sich Deutschland entschieden hat, politisch weiter diesen Weg der Eskalation zu gehen. Und deswegen haben wir dieses Gespräch geführt. Und Klaus von Dohnányi hat natürlich mit seiner gesamten politischen Erfahrung im Umgang auch mit Frieden, ja, und auch mit Krieg das analysiert. Und ich komme ja eher aus der Ecke des Krieges, ja, wenn man so will, ja, als beruflich bedingt, nicht? Und ich habe ja meine Doktorarbeit über Clausewitz geschrieben und insofern hätte man das Buch auch nennen können Krieg, wie geht das, weil es steckt da schon mit drin, weil zwischen Frieden und Krieg gibt es halt natürlich sind das unterschiedliche Bereiche, aber die beiden Themen hängen miteinander zusammen. Und unser Petitum ist ja im Grunde genommen, dass man schon auf militärische Stärke achten muss, aber dass man eben gleichzeitig auf politischen Dialog und Interessenausgleich in die Richtung gehen muss, was Deutschland derzeit nicht macht. Und wir haben eine hohe Eskalationsgefahr des Ukraine-Krieges derzeit.
Ja, und des nahen Krieges im Nahen Osten, auch die sich ja gegenseitig zum Teil bedingen.
Ich komme jetzt gerade aus Moskau zurück, habe da verschiedene Gespräche geführt mit Politikern, Publizisten, Beobachtern. Und da fällt auf eine Fassungslosigkeit. Also man spürt eigentlich eine Bereitschaft, diesen Krieg tatsächlich zu eskalieren, weil man sieht, dass eben sehr viele Länder die Ukraine darin unterstützen, jetzt Ziele in Russland anzugreifen. Bevor wir ins Buch etwas genauer einsteigen, Ihre Einschätzung, wie gefährlich ist die Lage? Nach meiner Einschätzung ist sie extrem gefährlich und was sie noch gefährlicher macht, ist, dass es so scheint, als wären sich unsere Politiker der Gefährlichkeit, der Eskalationsdynamik gar nicht so bewusst. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich teile diese Einschätzung, dass wir in einer brandgefährlichen Situation sind, weil wir gerade bedingt durch die sogenannten Deep Strikes, die wir ja durchführen, die wir intensivieren wollen, letztlich auch im Rahmen dieses deutsch-britischen Verteidigungsabkommens vor 2 Jahren, haben wir uns ja verpflichtet, auch mit deutschen Rüstungsfirmen Drohnensysteme zu bauen, die tief in die Tiefe Russlands wirken sollen. Und natürlich ist es aus der russischen Sicht, wird es da Überlegungen geben, und die sind ja auch schon öffentlich gemacht worden, jetzt Europa auch auf die Zielliste zu zu geben. Und damit ist das eine ganz gefährliche, eskalatorische Politik. Und dazu kommt, dass aus der russischen Perzeption es wahrscheinlich so ist, dass sie sich als stärkste Nuklearmacht der Welt nicht mehr ernst genommen fühlen. Dass sie also diese strategische Abschreckungswirkung, die man immer von Nuklearmächten erwartet, dass sie das nicht gewahrt sehen, indem wir nämlich fröhlich in Anführungsstrichen, mit Drohnen und Raketen tief nach Russland reinwirken und glauben, Europa könnte da außen vor bleiben auf Dauer. Nein, wir sind kurz davor, in einen europäischen Krieg involviert zu werden, wenn diese Eskalation so weitergeht, wenn die politisch nicht gestoppt wird.
Wie sehen Sie das, Herr von
Braun? Ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube, dass wir seit dem Satz von Pistorius, wir müssten kriegstüchtig werden, in einer Entwicklung sind, die innenpolitisch in Deutschland den Krieg fast zu einer Selbstverständlichkeit werden lässt. Wir diskutieren ständig darüber, aber wir haben keine wirkliche Vorstellung, was er bedeutet. Ich glaube, wenn wir in einen Krieg mit Russland geraten würden über die Ukraine, dann würden die Amerikaner natürlich dazu eingreifen, weil sie sich nicht leisten könnten, dass der Westen Europas an Russland fiele. Sie werden also das auch als eine Provokation, als den Beginn einer Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland betrachten. Und wenn das geschieht, dann geraten wir wieder in die Situation, in der wir am Ende des letzten großen Krieges waren. Die Teile von Deutschland werden zerstört, die Teil dieses Krieges werden. Und deswegen glaube ich, wir sind in einer hochgefährlichen Situation. Und unser Buch Frieden, wie geht das, bedeutet ja, ich sage mal, fast wie eine handwerkliche Anweisung. Ja, wie macht man das, dass man aus einer solchen Eskalation wieder herunterschraubt, ich benutze wieder einen handwerklichen Ausdruck, wieder herunterschraubt auf eine Situation, in der man miteinander über gegenseitige Interessen reden kann.
Ich meine, Sie haben in Ihrem Buch eine ganze Reihe von Thesen drin. Jede einzelne ist im Grunde in der deutschen Öffentlichkeit heute Sprengstoff. Ist eine Provokation. Und ich möchte anhand von einigen Thesen in Ihrem Buch dem etwas nachspüren, dass Sie das erläutern. Ich beginne mal mit der ersten, die hier formuliert wird. Frieden in Europa ist nur mit, nicht gegen Russland möglich. Da würde Ihnen ja die versammelte EU-Elite inklusive Bundesregierung vehement widersprechen und sagen, nein, wir müssen den Russen zeigen, dass sich militärische Angriffe nicht lohnen. Wir müssen sie militärisch demütigen. Sie sagen das Gegenteil. Sie sagen, Frieden ist nur mit Russland möglich. Erklären Sie, Herr Fahrt, wie Sie das verstehen. Vielleicht dann der Herr von Donani, diese These.
Also Russland ist die stärkste Nuklearmacht der Welt und Russland hat strategische Interessen, genauso wie die Amerikaner auch, die Chinesen auch. Da gibt es einfach Limits, die man beachten muss, was man nicht beachtet hat. Deswegen kam es ja auch letztlich zu diesem Krieg. Das zeigen wir ja auch in unserem Buch auf. Und man kann Russland militärisch schlichtweg nicht besiegen, weil und man muss irgendwann mit Russland verhandeln. Wenn man den Weg der Eskalation weiter hochgeht und es gibt dann Vergeltungsschläge der Russen gegen Europa, europäische Ziele, oder man geht sogar in einen nuklear geführten Krieg rein, spätestens dann muss man verhandeln, weil dieser nuklear geführte Krieg in der äußersten Eskalationsstufe nicht zu gewinnen ist. Fertig. Es ist eigentlich ganz einfach. Klüger wäre es, wenn man vorher miteinander verhandelt. Das Gefährliche an diesem Thema ist, dass aus der amerikanischen Sicht ein Krieg in Europa durchaus führbar ist. Also mit Blick auf Russland, aus der Interessenlage heraus, wie Klaus von Donani es gerade sagte, und dass deswegen in den USA keine Fensterscheibe zu Bruch geht. Aber Deutschland als Zentralmacht, das ist unser Problem übrigens, Sicherheitsproblem seit 500 Jahren, wir liegen mitten drin und wir sind als Aufmarschgebiet, als logistische Drehscheibe der NATO, das beschreibt der Operationsplan für Deutschland, ja, wären wir im Falle eines europäischen Krieges mittendrin und laufen massiv Gefahr, dass alles das, was wir verteidigen wollen, zerstört würde. Also Krieg ist aus der deutschen Interessenlage heraus in Europa keine rationale Option. Deswegen muss man alles dran setzen, Krieg strategisch gesehen auf Distanz zu halten und Krieg vor allen Dingen zu verhindern. Und das geht natürlich nur politisch. Dazu gehört militärische Stärke, das ist klar. Aber allein auf die militärische Option zu setzen, das haben wir im Kalten Krieg ja auch nicht gemacht. Deutsche Kanzler haben ja immer geschaut, dass man wegen dieser Betroffenheit Deutschland, wir hatten im Kalten Krieg die stärkste Streitkräftekonzentration der Welt. Und deswegen haben wir nicht 1:1 das umgesetzt, was in Washington vorgedacht wurde, sondern wir haben es angepasst, auch an deutsche, europäische Interessen, wie zum Beispiel NATO-Doppelbeschluss oder mit Blick auf diese spektakulären Vintex-Übungen, wo wir immer gesagt haben, aus deutscher Sicht, Krieg ist nicht führbar. Und das gilt immer noch. Und viele haben das vergessen einfach. Und das ist eben im Grunde genommen das Fatale an der Situation. Also wir spielen regelrecht mit dem Feuer und treiben die militärische Eskalation hoch. Und dann kommt natürlich der heuchlerische Charakter dazu. Wir lassen letztlich, manche sagen, die Ukraine kämpfen für uns. Wir lassen junge Ukrainer 100.000-fach sterben für unsere angebliche Freiheit. Also ich finde es sehr heuchlerisch, diese ganze Argumentation. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man Wege findet, aus diesem Krieg rauszukommen. Und dazu gehört Dialog und Interessenausgleich, auch militärische Stärke.
Vielen herzlichen Dank an alle, die in letzter Zeit unsere Sendungen mit einem Super Thanks auf YouTube unterstützt haben. Das können Sie anwählen, wenn Ihnen eine Ausgabe besonders gut gefallen hat, und dann treffen bei uns freiwillige Spenden ein. Und das berührt einen und das freut mich vor allem ganz außerordentlich, dass Sie sich diese Mühe gemacht haben und diese Großzügigkeit zeigen. Vielen herzlichen Dank für diese Super Thanks Spenden. Gleichzeitig halte ich fest, Sie sind natürlich auch herzlichst willkommen auf diesem Kanal bei Weltwoche Daily, wenn Sie nicht spenden, Sie Abonnent sind. Wenn Sie es unterstützen mit einem Daumen, mit einem Kommentar, dass hier eben die andere Sicht prominenter in die dröhnende Monokultur der Meinungseinfalt hineingeflüstert werden kann.
Frieden nicht gegen Russland, nur mit Russland ist es möglich. Wie erklären Sie sich eigentlich, Herr von Donani, dass diese Auffassung in der deutschen Politik, in der EU-Politik, so überhaupt keine Rolle spielt?
Das ist in der Tat erstaunlich, weil es ja bei der Bevölkerung eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Die AfD, nenne ich mal, hat ein klares Konzept mit Russland über friedliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu reden. Und das ist immerhin ein gutes Viertel der deutschen Wählerschaft. Also das Thema ist aktuell, es ist auch aktuell im Bundestag vertreten, aber es wird nicht diskutiert. Wenn Sie mich fragen, warum es nicht diskutiert wird, ist meine Antwort aus Feigheit. Die Leute haben gesehen, dass Menschen wie ich zum Beispiel, wenn sie sich dafür einsetzen, auch die russische Interessenlage mit einzubeziehen, hat übrigens Helmut Schmidt immer wieder verlangt. Wenn ich das gesagt habe, hat man von mir gesagt, ich sei ein Unterseeboot, ein U-Boot russischer Interessen und so weiter. Und solange man sich davor fürchtet, und ich fürchte mich davor eben nicht, solange bleibt es auch undiskutiert. Und im Deutschen Bundestag gibt es keine Partei, die gegenwärtig außerhalb der AfD bereit ist, über dieses Thema wirklich offen zu diskutieren. Und das bedauere ich sehr.
Ist eigentlich wirklich eine ganz bemerkenswerte Feststellung, dass man diese Option draußen lässt. Jetzt gibt es ja die Bestrebungen in der Europäischen Union, Arbeitsgruppen zusammenzustellen, diplomatische Missionen. Es ist die Rede von einer Persönlichkeit, die man finden will, die dann Gespräche führen sollte mit Putin, aber man kann sich nicht einigen, man findet niemanden. Was ist da los?
Also die Sache ist ja viel schlimmer. Putin hat gebeten, man möge jemanden benennen, mit dem er reden kann. Und dann war die EU sich zusammengesetzt und nicht fertiggebracht, eine Person zu benennen. Also Putin will reden, er will auch über den Ukraine-Krieg reden. Ich denke, wenn man seine Lage richtig versteht, dann ist er nicht wirklich zufrieden mit dem Stand der Dinge, auch für Russland nicht. Also er würde, glaube ich, bereit sein, den Krieg auf eine vernünftige Weise als Frieden zu beenden, nicht als Waffenstillstand, als Frieden zu beenden. Und die Europäer sind nicht in der Lage, jemanden zu finden, der mit ihm auch nur reden kann.
Ein Friedenshindernis ist die Meinung, dass Russland diesen Krieg verlieren könnte militärisch. Der amerikanische ehemalige Sicherheitsberater von Trump, H.R. McMaster, hat in der Weltwoche in einem Interview gesagt, das Blatt wende sich militärisch gegen Russland. Das ist ja auch so etwas der Tenor in unseren Medien. Man ist da von Siegeszuversicht erfüllt. Und auch deshalb glaubt man natürlich, die militärische Option hier weiterverfolgen zu können, die Ukraine noch mehr zu unterstützen. Was sagen Sie dazu als ehemaliger General, als Militärexperte? Wie ist denn die Lage Russlands auf dem Schlachtfeld? Sind diese zuversichtlichen Deutungen, dass der Russe quasi schon mit dem Rücken zur Wand steht, sind das berechtigte Einschätzungen?
Also ich teile das nicht. Es ist für Russland natürlich ein schwieriger Waffengang, für die Ukrainer natürlich auch. Die Situation in der Ostukraine ist ja auch relativ festgefahren. Ein sehr transparentes, gläsernes Gefechtsfeld, dominiert durch die Drohnenkriegführung mit wenig Bewegung, sag ich mal, mit vereinzelten Vorstößen, aber auch mit Abwehrerfolgen der Ukrainer, ist das mehr oder weniger ein Abnutzungs- und Zermürbungskrieg, der da abläuft. Und spektakulär sind halt diese Schläge ins Hinterland, die die Russen in der Ukraine natürlich auch durchführen, die Ukrainer ihrerseits auch, und die dann medial auch öffentlichkeitswirksam abgefeiert werden und dann teilweise medial auch so übersetzt werden, als wäre das der Weg zum Sieg, also der jeweiligen Seite natürlich. Und wir gehen jetzt ins fünfte Kriegsjahr, das ist die ganze Zeit schon so. Also dieses Prinzip Hoffnung. Wir hatten ja auch relativ erfolgreiche militärische Offensiven der Ukrainer, vor allen Dingen 22, 23, 24. Aber keine dieser militärischen Operationen konnte die Gesamtlage verändern. Wir haben hier Debatten geführt in Deutschland. Also wenn wir den Leopard dorthin schicken, dann ist das ein Gamechanger. Damit drehen wir den ganzen Krieg. Das war alles weit weg von der Realität. Also für mich war sehr maßgeblich schon am Anfang des Konflikts, und ich habe letztlich diese Argumentation auch weiter vertreten. Der damalige amerikanische Generalstabschef Mark Milley, übrigens ein Supermann, kein Freund von Trump, hat damals die Einschätzung gehabt, im Herbst 22 schon, dass es eine militärische Lösung wahrscheinlich nicht gibt, aufgrund dieser unterschiedlichen Kräfteverhältnisse auch allein im Raum. Und ich muss sagen, dieses immer wieder betonen, ja, eine militärische Lösung, eine Niederlage Russlands ist möglich, halte ich für brandgefährlich, und sie ist nicht realistisch, weil Russland hat einfach die Eskalationsdominanz. Also, und die Bedeutung der Region ist aus der strategischen Beurteilung der Russen so bedeutsam wie die Karibik zum Beispiel für die Amerikaner. Sie können da nicht raus. Sie können nicht wie die NATO einfach in Afghanistan sagen, nach 20 Jahren schlecht gelaufen, wir gehen nach Hause. Wenn sie nach Hause gehen, haben sie ihre Reputation als Weltmacht verspielt, dann wird sie in sich zusammenbrechen. Und in sich zusammenbrechen in der Russischen Föderation heißt, über 120 verschiedene Völkerrechtssubjekte werden dann autonom. Dann haben wir ein Riesenchaos. Wir können auch strategisch, geostrategisch kein Interesse daran haben, dass die Russische Föderation zerbricht. Dann haben wir ein strategisches Vakuum ohnegleichen. Das kann Europa gar nicht füllen. Damit können wir gar nicht umgehen. Das werden vielleicht die Chinesen für uns machen.
Gegenargument. Die Schlacht von Azincourt 1415. Die britischen, die englischen Truppen, die kleine Streitmacht, sind mit ihren Langbogen gekommen. Eine militärische Innovation gegen die schwer gepanzerten Ritter der Franzosen, die ein Heimspiel hatten sozusagen, favorisiert waren. Und diese Langbogen konnten das viel teurere Ritterheer zerstören. Also die billigere Waffe, die innovative Waffe, konnte den überlegenen Gegner vernichten auf dem Feld. Sind die Drohnen der neue Langbogen der Gegenwart und könnte nicht aus dieser waffentechnologischen Innovation den Ukrainern einen Vorteil erwachsen, der es eben rational erscheinen lässt, jetzt eben noch mehr zu unterstützen.
Aber die Russische Föderation verfügt doch auch über Drohnen. Also das ist doch eine Illusion zu glauben, die Ukraine ist zwar sehr kreativ in diesen Dingen und hat als erstes der beiden kriegsführenden Mächte, wenn sie so wollen, Ukraine und Russland, als erstes zur Drohne gegriffen und damit auch Erfolge erzielt. Aber inzwischen ist doch Russland auf dem Drohnensektor sehr erfolgreich. Und deswegen glaube ich nicht, dass der Krieg auf diese Weise wirklich zugunsten der Ukraine entschieden werden kann. Im Übrigen, ich lese gegenwärtig nochmal mit großem Interesse eine sehr berühmte Biografie über Otto von Bismarck. Und da finde ich den sehr interessanten Satz von Bismarck: Russland ist eine unbesiegbare Nation. Otto von Bismarck im Ende des 19. Jahrhunderts. Und er hat das aufgrund der Tiefe des Landes und des Aufbaus des Landes, gerade wegen seiner Vielfältigkeit und so weiter, begründet. Und er hat ja dann 1888 den sogenannten Rückversicherungsvertrag gemacht. Das heißt, er hat mit Russland eine Vereinbarung getroffen, dass Russland in einen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland nicht eingreifen würde. Eine Rückversicherung gegen den Zwei-Fronten-Krieg. Und den hat Holstein, sein Nachfolger, gekündigt. Und zwar schon 1890 oder sowas. Und der Vertrag stammt aus dem Jahr 1888. Also Bismarck hat sehr klar erkannt, mit wem wir zu tun haben, wenn wir uns mit Russland anlegen. Und ich glaube, das hat sich in Wahrheit nicht geändert.
Dann erkennen Sie natürlich Herr von Donani in der heute tonangebenden Politikergeneration einen erschütternden Mangel an historischen Kenntnissen.
Ja, aber sicher. Und zwar gerade dann, wenn es darum geht, geopolitische Stärken, geografische Stärken und so weiter abzuwägen. Also wir sind natürlich in der Hand der Amerikaner, die sich nicht leisten können, Westeuropa an Russland zu verlieren. Und deswegen werden die Amerikaner hier Krieg führen, ehe es sozusagen auch sich am Krieg beteiligen, wenn es zu einer solchen Auseinandersetzung kommt. Und deswegen sind wir auch in einer großen Gefahr. Amerika hat ein Interesse daran, dass wir uns mit Russland nicht verständigen, hat ein Interesse daran, in der berühmten Doktrin von Wolfowitz, Russland aus, Amerika in, Germany down, Deutschland tief unten sozusagen. Also die beiden großen Mächte sollten hier sozusagen sich abgleichen, aber Russland darf in Westeuropa nichts zu sagen haben. Das ist die amerikanische Strategie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, und das wird sie auch in Zukunft sein. Denn wenn Westeuropa in russische Hände fiele, dann wäre es in der Tat mit der amerikanischen Weltmacht vermutlich vorbei.
Ein ganz wesentlicher Punkt in Ihrem Buch ist sozusagen eine der Kriegsursachen in der Ukraine. Quasi die Wegscheide oder der Wendepunkt, der eingetreten ist, und das ist diese NATO-Osterweiterung, vor allem die Konferenz von Bukarest. Man könnte natürlich weiter etwas zurückgehen, noch in der Geschichte, in die 90er Jahre mit den ersten Osterweiterungsschritten, aber ein ganz wichtiger Markstein war diese NATO-Konferenz in Bukarest. Da ist die Milch ja so richtig sauer geworden. Und Sie, Herr Fath, Sie waren damals dabei. Erzählen Sie mal, wie Sie das erlebt haben, wie sich dort sozusagen die Atmosphäre vereiste, wie gewissermaßen dieser kriegerische Geist wieder Einzug hielt in den Beziehungen Europa-Russland.
Ja, ich wollte noch mal kurz was zu diesem Bismarck-Zitat sagen. Es ist natürlich richtig, letztlich die Lektion der Geschichte, dass Russland nicht zu erobern ist wegen der gewaltigen Tiefe des Raumes. Aber wir haben natürlich militärtechnologisch mittlerweile die Möglichkeit, durch moderne Raketen, Cross-Missiles, Drohnen, jeden Punkt Russlands militärisch zu erreichen, zu zerstören auch, nicht? Und das können aber die Russen, wie sie mit Recht sagen, natürlich umgekehrt machen sie es ja auch in der Ukraine und wenn es sein muss, in Europa auch, nicht? Und sie haben dazu die Möglichkeit der Eskalation in den nuklearen Bereich, und da ist Europa schlecht aufgestellt. Und die Amerikaner natürlich, klar, sie werden uns aus geostrategischen Gründen ab dem Zeitpunkt unterstützen, wo sie drohen, letztlich die Hegemonie über Westeuropa zu verlieren. Das werden sie machen. Aber sie müssen das nicht von vornherein machen. Ich traue Trump auch zu, bei einem europäischen Krieg, dass er erstmal wartet und die Europäer machen lässt. Die Amerikaner waren auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg anfangs neutral. Nicht? Und dann kann man über Land-and-Lease-Abkommen, die man Waffenverkäufe tätigen, die man sich bezahlen lässt und so weiter. Bis es zu dem Punkt kommt, wo man sagt, jawohl, jetzt gehen wir rein. Ich habe da keinen Zweifel. Am Ende wird Amerika nicht Europa den Russen oder Chinesen überlassen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich da schnell nachhaken darf. Also Sie sagen, wenn sich die Europäer darauf verlassen, sollte jetzt der Krieg da eskalieren, auf Europa übergreifen, zum Beispiel die Nachschublinien oder Drohnenfabriken, die da den Ukrainern helfen, wenn die bombardiert werden. Der Glaube, dass die amerikanische Kavallerie dann kommt, ist eine Illusion. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Also, dass die Kavallerie irgendwann kommt schon, aber dass sie sofort kommen muss. Ja. Vielleicht warten Sie, also ich würde aus amerikanischer Sicht, jetzt rein strategisch gesehen, also bitte nicht mich falsch verstehen, würde ich erstmal sagen, lass die Europäer doch mal machen. Nicht? Denn zumal ja zwischen Trump und Putin also solche menschlichen Animositäten wie zwischen europäischen Politikern und ihm ja nicht bestehen offensichtlich. Also das ist gefährlich, dann steht Europa da, nicht? Und dann haben wir den Salat und damit werden wir alleine nicht fertig. Aber jetzt zu 2008 NATO-Gipfel in Bukarest, da ging es um die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, aber auch Georgiens. Und wir haben damals, die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel so entschieden, wie wir dann entschieden haben, dass wir sagen, das ist keine gute Option, das sollte man nicht machen, man sollte nicht in diesen Membership Action Plan rein. Und wir hatten Warnungen damals auch aus dem Moskau, William Burns war damals Botschafter, der Amerikaner dort, der gesagt hat, das ist eine dunkelrote Linie Russlands. Und damals war auch diese NATO-Mitgliedschaft innerhalb der Ukraine hoch umstritten. Also nach unseren Informationen war der Großteil der Ukraine damals dagegen, wollte das gar nicht. Also die Kanzlerin hat auch so argumentiert, also weniger bezogen auf Russland, sondern hat gesagt, wenn wir das jetzt machen, fliegt uns die Ukraine auseinander oder um die Ohren. Nicht?
Die Aber Gefahr besteht übrigens immer noch. Der Economist hat neulich einen Kommentar geschrieben und gesagt, wenn Europa jetzt nicht bereit ist, dem Zelensky in vollem Umfang zu folgen, also Beitritt in die EU und so weiter, kurzfristig, schon nächstes Jahr oder wie auch immer, dann könnte es sein, dass die Ukraine ihre Richtung völlig umdreht und dann sogar ein gefährlicher Feind für Europa wird. Weil
Und warum hat man das dann durchgezogen? Jetzt trotzdem, obwohl man das gesehen hat, sogar die Amerikaner haben es gesehen, sie haben gewarnt, sie haben Burns erwähnt, die Kanzlerin hat gesagt, passt auf, das geht so nicht. Warum hat man das damals durchgezogen? Hat man die Russen unterschätzt? Hat man sie nicht ernst genommen? Was war da die Interessenlage?
Also ich denke, man hat die NATO hat ja hinterher entschieden, also die Vision des Beitritts bleibt. Und dann, klar, es gab dann auch Stimmen hier wenig später, 2014 war das, glaube ich, in der New York Times, Brzezinski hat nochmal davor gewarnt, später Ischinger, dann kam es 2019 dazu, dass Zelensky ja die NATO-Mitgliedschaft in die Verfassung der Ukraine aufgenommen hat.
Und das war nachdem alle klugen Amerikaner, die geostrategisch, wie zum Beispiel Brzezinski, wirkliche Denker waren, gesagt haben, wenn ihr das macht, wenn die Ukraine in die NATO soll, gibt es Krieg. Also er hat das 2014 in der New York Times, 2015 in der Zeitung Die Welt geschrieben, also in Deutsch auf Deutsch, wenn ihr die Ukraine in die NATO treibt, gibt es Krieg mit Russland.
Und das ist für mich auch der wesentliche Kriegsgrund. Also ich muss sagen, ich gehe da als Militär eher militärstrategisch um. Nicht? Also nehmen Sie das Beispiel Venezuela. Maduro wurde aus dem Verkehr gezogen, nicht wegen des Drogenthemas, sondern wegen seiner engen, beabsichtigten, tatsächlichen Kooperation mit Moskau, mit Peking, mit Teheran. Nicht? Und das duldet Amerika nicht. In Angrenzung an die Karibik, dem widerspricht die nationale Sicherheitsstrategie der USA mit Verweis auf die Monroe-Doktrin 1823. fertig. Oder das, was jetzt in Kuba läuft, nicht? Oder in Panama gelaufen ist. Also große Mächte zeichnen sich einfach dazu aus, wenn man denen auf salopp formuliert auf die Pelle rückt, dann muss man mit Widerstand rechnen. Ich habe amerikanischen Freunden das mal erklärt mit Mexiko. Also wenn Mexiko auf die Idee käme, wollte Mitglied der Eurasischen Union von Putin werden und würde mit den Russen und Chinesen Militärmanöver am Rio Grande machen und Seemanöver im Golf von Mexiko, jetzt Amerika, was würdet ihr machen? Die haben sofort spontan gesagt, da würden wir sofort einmarschieren. Es geht also letztlich bei diesen, eigentlich ist es ein ziemlich banales strategisches Rational, was die Russen einfach dazu geführt hat, dass sie da militärisch rein müssen. Und nicht Neoimperialismus oder im Sinne einer Domino-Theorie, dass sie sagen, erst die Ukraine, dann kommen die Balten, dann kommen die Polen. Alles das, was gesagt wird. Diese Domino-Theorien sind übrigens brandgefährlich. Wir hatten ja im Vietnamkrieg auch eine Domino-Theorie mit dieser Self-Fulfilling Prophecy.
Es gibt ja dieses sehr interessante Buch McNamara at War. Kennen Sie das? Und McNamara at War, also McNamara im Krieg oder anders ausgedrückt der amerikanische Verteidigungsminister im Kriege, ist die Darstellung der amerikanischen Politik im Vietnamkrieg. Und auch damals gab es diese Domino-These, wenn ihr Vietnam fallen lasst, dann fällt ganz Südostasien in die Hände der Chinesen.
Ja, sehr
kein
richtig.
Wort davon war wahr. Ja. Es gab keinen Domino-Effekt, keine Folgen, außer dass die Amerikaner türmen mussten. Wirklich, ich habe das noch im Auge, es war ja schrecklich anzusehen, wie die letzten Amerikaner am Seil vom Hubschrauber sozusagen hochgezogen wurden, damit sie
75 da, war das, glaube ich, in Saigon.
Vietnam verlassen konnten. Und wir täuschen uns einfach so, glaube ich, über das, was Russland wirklich will. Also Putin hat ja 2001 seine große Rede, ich habe das irgendwo genannt, ein Schrei nach Zusammenarbeit. Ja, er wollte wirklich mit Westeuropa zusammenarbeiten. Und das ist verhindert worden, auch unter anderem durch Amerika und Großbritannien. Und man hat dann sozusagen diese Entwicklung immer weiter vorangetrieben, dass Russland eigentlich ein Feind sei. Aber Putin hatte zu Beginn seine Rolle in Europa so nicht verstanden.
Sie haben im Buch ganz am Anfang schon eine These formuliert, die auch sehr provokativ ist. Und ich will Sie da ein bisschen herausfordern auf diese These. Sie schreiben sinngemäß, Selenskis Insistieren auf einer NATO oder jetzt auf einer EU-Mitgliedschaft ist im Grunde der Versuch, Europa in diesen Krieg hineinzuziehen. Und wenn Europa ihn in die EU hineinnimmt, Selenskyj und die Ukraine, dann ja, erlaubt man es der Ukraine, Europa in diesen Krieg hineinzuziehen. Jetzt kann man natürlich dagegenhalten und sagen, das ist schon sehr hart formuliert gegen einen Präsidenten und gegen ein Land, das ja doch angegriffen wurde und jetzt natürlich aus seinem Interesse alles daran setzen muss, selbstverständlich gegen diesen übermächtigen Gegner alliierte Bündnispartner zu finden. Ja, haben Sie das nicht zu hart formuliert? Selenskyj versucht, Europa in den Krieg hineinzuziehen.
Selenskyj trägt einen wesentlichen Anteil am Krieg in der Ukraine. Er wusste von guten Amerikanern, die wirklich auf der Seite des Westens und klar in der gegenüber Russland die Position eines, ich sag mal, Falken eingenommen haben, nämlich Brzezinski. Und er schrieb, wie gesagt, 2014 in der New York Times und 2015 in der deutschen Zeitung Die Welt, ihr dürft die Ukraine nicht in die NATO nehmen, das führt zum Krieg. Selenskyj wusste das. Und trotz dieser Warnung hat er die Ukraine als NATO-Mitglied in die ukrainische Verfassung geschrieben. Selenskyj trägt einen wesentlichen Anteil an dem Krieg. Und das ist jetzt nicht russische Propaganda, der ich da folge, sondern eine nüchterne Analyse der Zusammenhänge. Hätte Selenskyj sich damit abgefunden, dass er einen Sicherheitsschuss Schutz bekommt, wie Ischinger, also Wolfgang Ischinger, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, es 2018 in seinem Buch Welt in Gefahr geschrieben hat. Da hat Ischinger geschrieben, wir müssen eine andere Form von Sicherheit für die Ukraine schaffen. Eine, die nicht NATO ist. Aber dennoch hat Zelensky diese das Buch von Ischinger ist 2018 erschienen. Zelensky hat 2019 den Ukraine-Antrag für den Eintritt in die NATO geschrieben. Er ist mitschuld an diesem Krieg. Und solange wir das im Westen nicht begreifen und die Interessen von Zelensky und die Interessen von nationalistischen Ukraine nicht trennen von der wahren Lage, solange wird es keinen Frieden in dieser Region geben.
Ist für Sie ein EU-Beitritt der Ukraine, allenfalls auch ein NATO-Beitritt, kategorisch ausgeschlossen oder gibt es bestimmte Bedingungen, unter denen Sie sich das eine oder das andere vorstellen könnten?
Also, wenn es einen Friedensvertrag zwischen der Ukraine und Russland gibt und der Friedensvertrag Klarheit schafft über den sogenannten Donbass. Der Donbass ist ja das wahre Problem der Krim. Denn wenn die Krim nicht über Land versorgt werden kann, sondern nur über das Wasser und über die Asowsche Brücke, die da jetzt gebaut worden ist, ist das ja sehr schwierig für die Krim, die Versorgung sicherzustellen. Also, die Eroberung des Donbass für Putin ist ein Teil seiner Krim-Politik und die Krim ist ein alter russischer Bestandteil seit, ich glaube, 1763. Und wenn, solange wir das nicht verstehen, dass diese Zusammenhänge zwischen der Ukraine als Teil sozusagen der russischen, der Sowjetunion und damit als Teil auch der Versorgung der Krim, solange dieser Zusammenhang nicht verstanden wird und wir uns da sozusagen in die Tasche lügen mit dem Argument, es ist Putin alleine, der das verschuldet hat, solange werden wir keinen Frieden dort haben.
Herr Fahrt, was ist eigentlich der Zusammenhang zwischen dem Ukraine-Krieg und dem Iran-Krieg? Kommen wir jetzt in ein neues Zeitalter der Kriege mit Venezuela, Israel, südchinesisches Meer, wie sehen Sie das?
Kuba vielleicht an nächster Stelle, so ein ähnlicher Coup wie in Venezuela, ja. Klar, diese Kriege hängen miteinander zusammen, weil sie sind ein Stück weit auch Stellvertreterkriege. Also beim Ukraine-Krieg geht es im Kern ja auch um diesen Konflikt zwischen USA und Russland, wer letztlich die Kontrolle über diese Region, über dieses Land, über die Zugänge zum Schwarzen Meer hat und wer nicht. Und deswegen dieser Krieg, das kann man nicht wegdeklinieren. Und die Vorgängerregierung von Trump haben diesen Konflikt mit Russland natürlich forciert. Und der ist letztlich dann auch militärisch ausgetragen worden. Und im Mittleren Osten ist es ähnlich. Also die Amerikaner und Israelis gegen den Iran und hinter dem Iran steht Russland und auch China. Auch da geht es um, wer hat das Sagen, das geopolitische Sagen in der Region. Und auch in beiden Kriegen geht es darum, was ist militärisch machbar und was ist nicht machbar. Und eine militärische Lösung ist im Iran nicht machbar. Schlichtweg nicht machbar. Der amerikanische Generalstabschef hat das auch deutlich gesagt. Hinterher hat er sich da ein bisschen zurückgehalten. Also man kann den Iran militärisch nicht besetzen, so wie die Amerikaner das im Irak gemacht haben und anderswo, sondern sie können bestenfalls Luftangriffe durchführen, das nukleare Befähigungsprofil des Irans runterfahren, seine militärischen Kräfte, das können sie machen. Aber auch selbst ein Regime-Change aus der Luft, na, das Militär, sage ich mir, nee, da musst du schon mit Spezialkräften reingehen und ähnlich wie in Venezuela auch. Und die Amerikaner haben ja dutzendfache diese Interventionen geführt und auch viel Erfahrung. Nicht? Und auch jetzt Straße von Hormuz, die muss man militärisch freikämpfen, was manchmal gesagt hat, geht nicht. Dann müssten sie den gesamten Küstenstreifen militärisch kontrollieren. Auch das Hinterland, dann müssen sie rein. Das können sie nicht mit ein paar tausend Mann.
Das ist Iran.
Und sie können das nicht, sie kriegen das militärisch, es gibt keine militärische Option. Ja, man kann weiter bombardieren, aber am Ende muss man verhandeln. Das ist
also ein Land, was Sie am Ende nicht besetzen können, Und ein Land, was sie nicht sozusagen, wo sie den Frieden nicht erzwingen können durch Besetzung, ist im Grunde genommen unbesiegbar. Und sie können Iran nicht besetzen. Es ist anders als Deutschland, ein flaches Land mit wenigen Hindernissen und so weiter. Da konnte man von zwei Seiten, Russland und USA, am Ende einmarschieren. Und das Ende Deutschlands oder das Ende des Krieges ist dokumentiert dadurch, dass die Russen über der Reichskanzlei waren. Ja, so. Und das ist völlig undenkbar in Iran. Das ist ein viel kompliziertere Geografie und so weiter. Und deswegen wird Iran nur auf dem Wege des Wandels durch Annäherung endlich am Ende irgendwann auch zivilisiert im Sinne des Westens sein. Wir brauchen Zeit dazu, wir brauchen Geduld. Iran ist militärisch nicht sozusagen zu einer Demokratie zu zwingen. Iran kann nur durch Verhandlung, durch Wandel, durch Annäherung, durch gute Kontakte, durch Zusammenarbeit am Ende gewonnen werden. Davon bin ich tief überzeugt.
Sie erwähnen im Buch eine kleine Anekdote, als Sie mit dem damaligen Schah Reza Pahlavi sich unterhalten haben.
Ja.
Da habe er Ihnen erzählt, ich nehme an, das war in den 60er oder in den 70er Jahren, der Iran sei ein europäisches Land, das es in die asiatische
Europa,
ein Teil von Europa
verloren in Asien.
Genau, ein Teil von Europa verloren in Asien. Das wäre ja eigentlich ein hoffnungsfroher Befund, denn es sieht ja jetzt so aus, als hätten diese Mullahs, diese fundamentalistische Regierung, die haben ja einen streng antiwestlichen Kurs. Womöglich ist der Iran uns viel näher, als man momentan aufgrund der Schlagzeilen vermutet.
Naja, wenn Sie den ganzen Krieg zwischen Persien und Griechenland betrachten, dann sieht man, wie nahe sich die Kulturen damals begegnet sind.
Glauben Sie, dass Donald Trump, Sie wollten noch etwas sagen?
Nein, man muss auch sagen, zu der Nuklearfrage, die Iraner lernen vor allen Dingen eine Lektion, wie wichtig es ist, Nuklearwaffen zu haben, nicht? Denn wenn sie die hätten, dann dürften die Amerikaner das nicht so machen und die Israelis, wie sie es gerade machen, dann wären sie so sakrosankt, sage ich mal, schlimmstenfalls wie Nordkorea. Das kann man nicht einfach angreifen oder versuchen zu erobern. Das ist ja ein richtiges Werbeprogramm für Nuklearwaffen, was da abgeht, nicht? Und also es klingt zynisch. Und dann muss man natürlich auch sehen, während wir hier gerade sitzen, marschieren die Israelis in den Libanon ein und schaffen sich eine Pufferzone, weiten auch die Golanhöhen nach Syrien aus, das haben sie weitestgehend schon gemacht, haben die Kontrolle über Gaza, die haben sie schon und sind dabei, auch den Westjordanland ganz klar in den eigenen Sicherheitsbereich zu integrieren, nicht? Das sind auch alles machtpolitische Abläufe, die man sehen muss. Ich habe das aus der israelischen Sicht, kann ich das nachvollziehen, nicht? Aber ich kann auch ein Stück weit nachvollziehen, dass die Russen damit ein Problem haben, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden. Also das sind die gleichen strategischen Mechanismen.
Natürlich.
Also ich habe in Moskau mit dem früheren iranischen Außenminister ein Interview gemacht und ich habe ihn gefragt, warum der Iran Uran anreichert, wenn man ja doch nur friedliche Absichten hege. Und da hat er mir ziemlich unverstellt und unverblümt zur Antwort gegeben, ja, darf ich Sie fragen, warum man sich Atomwaffen zulegt? Dann habe ich gesagt, ja, aus Selbstverteidigung. Sagt er, genau, warum sollen wir das nicht tun sollen? Also natürlich auch da, wie Sie sagen, die Rationalität, sich selber zu verteidigen. Kommen wir auf, um vielleicht auch andere zu bedrohen, aber kommen wir noch auf Donald Trump. Ihre Einschätzung. Hat er sich jetzt komplett vergaloppiert? Hat er sich komplett verrannt jetzt da im Nahen Osten? Ist sozusagen aus dem Friedenspräsidenten, als der er angetreten war, jetzt plötzlich auch sein Kriegsverrückter geworden?
Sehr schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass Trump nicht rational handelt und dass er instinktiv handelt und das Gefühl mit einer gewissen Berechtigung hat, dass da ein starkes Land ist, was sich möglicherweise auch gegen Israel noch einmal wenden könnte. Und da die jüdische Lobby und das Interesse an Israel in den USA sehr stark sind, muss man sehen, dass Trump auch sicher von solchen Überlegungen getrieben wird.
Ja, und er ist natürlich mit Netanyahu ganz eng, das weiß man seit Jahrzehnten. Und Netanyahus Ziel, außenpolitisches Ziel, war immer auch den Iran letztlich als letzte staatliche, er würde sagen, Terrormacht auszuschalten oder machtlos zu machen. Und da hat er eben in Trump einen guten Kameraden gefunden, sage ich mal. Und das hat ihm innenpolitische Vorteile gebracht. Aber ich glaube, das wendet sich jetzt, weil man ja natürlich die negativen wirtschaftlichen Folgen für die Weltwirtschaft mitbekommt.
Ja, hauptsächlich des ganzen Krieges. Trump wird die Führung des Iran nicht zwingen können, bestimmte Dinge zu tun, die im Interesse vielleicht von Trump oder im Interesse der USA und im Interesse Israels sind, weil er das Land am Ende nicht besetzen kann.
Genau.
Also er kann es nicht, am Ende nicht erzwingen. Und sie fördern damit auch in Iran eine Form von widerstandsfähigem Nationalismus, der das Problem eher schwerwiegender macht oder schwieriger zu lösen macht, als es vorher war. Also jetzt haben sie natürlich durch die Angriffe der USA und durch diese Konfrontation mit dem Westen, ich glaube das auf jeden Fall, eine Lage in Iran, die eine Veränderung des dortigen Systems schwerer und nicht leichter gemacht hat.
Mich wundert nur, also bei beiden Kriegsschauplätzen, so die europäische Argumentation, nicht? Die ist nämlich eigentlich, was den Iran-Krieg anbelangt, durchaus vorbildlich, dass man sagt, es gibt keine militärische Lösung, man muss miteinander reden, irgendwo müssen wir eine neue Ordnung im Mittleren Osten schaffen, während man im Ukraine-Krieg knallhart sagt, wir wollen eine militärische Lösung, obwohl das komplett unrealistisch ist. Das fällt so auf, nicht? Also warum man diese Vernunft mit Blick auf Iran nicht auch walten lässt mit Blick auf Russland, das erschließt sich mir nicht.
Und was auch auffällt, ist eine, sagen wir mal, selektive Wahrnehmung des Völkerrechts. Also wenn man sich auf den Standpunkt stellt, dass der russische Angriff auf die Ukraine ein fürchterlicher Völkerrechtsbruch ist, da müsste man ja eigentlich mit der gleichen Vehemenz sich auch gegenüber Israel und den Vereinigten Staaten von Amerika äußern. Denn ich würde jetzt mal sagen, der Regimewechsel in Venezuela und der Angriff aus den Verhandlungen heraus auf die iranische Staatsführung ist auch nicht unbedingt völkerrechtskonform.
Aber Herr Köppel, eine interessengeleitete Interpretation des Völkerrechts ist doch seit langem üblich. Also dass das Völkerrecht nicht etwas ist, was unabhängig sozusagen von den Staaten besteht. Jeder Staat hat seine Form der Interpretation, was völkerrechtlich erlaubt und was richtig ist.
Ist das Völkerrecht Ihrer Meinung nach auch eine gefährliche Illusion, wenn man sich zu sehr darauf verlässt?
Ich glaube, darauf verlassen sollte man sich nie, aber man sollte versuchen, das Argument des Völkerrechts einzusetzen, wenn es berechtigt ist. Aber man muss natürlich aufpassen, dass wenn man selber ständig Völkerrecht verletzt, dass man dann nicht entblößt wird, wenn man das Argument pro Völkerrecht in anderen Situationen benutzt.
Sie sagen ja im Buch, schreiben Sie, dass der Westen sich da weniger erlauben könne, weil der Westen ja doch noch mit dem Anspruch auftritt, eine regelbasierte Ordnung zu vertreten, die jetzt nicht nur im Interesse des Westens ist. Hat der Westen jetzt in dieser ganzen Gemengelage seine Glaubwürdigkeit eigentlich schon komplett verspielt, Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube, die Amerikaner haben diese Glaubwürdigkeit seit langem nicht mehr. Und sie am Ende können die USA immer argumentieren, wer gewinnt, auf dessen Seite ist das Völkerrecht. Das ist keine juristisch sehr saubere Argumentation, aber es ist die übliche Argumentation.
Ja, ich würde auch eher sagen, so als Militärhistoriker, der Sieger schreibt am Ende die Geschichte. Ich meine, das war immer so, das wird auch in der Zukunft so sein. Aber wir müssen schon aufpassen, gerade in Deutschland. Die Deutschen mögen ja die völkerrechtliche Bewertung und die moralische Interpretation auch von Machtpolitik, dass wir da nicht in doppelte Standards verfallen. Eigentlich von außen betrachtet ist das einfach, wirkt das sehr verlogen, würde ich sagen, wenn ich jetzt als Deutscher argumentiere. Und da muss man eben selbstkritisch bleiben. Und große Mächte haben eben, deswegen haben wir in dem Buch auch Frieden, wie geht das? Auch diese geopolitischen, geostrategischen Dinge mit betrachtet, weil man die einfach mit in die Rechnung reinnehmen muss, wenn man über internationale Politik redet. Die Amerikaner jetzt zum Beispiel, Venezuela ist ja schon fast Geschichte, die haben jetzt auch einen Haftbefehl an Raúl Castro ausgesprochen und bereiten schon die nächste Intervention vor. Die läuft ja schon, nicht? Und das muss man eben anderen Mächten wie Russland ein Stück weit auch zubilligen, nicht? Sonst kommt man ja nicht miteinander ins Gespräch, sonst eskaliert das ja überall. Und ich finde, das Völkerrecht bleibt schon wichtig. Es ist ein wichtiger Orientierungsrahmen, aber wie Sie sagen, es ist halt die Interessenpolitik, die dahinter steht, die ist nicht zu übersehen.
Was bedeutet der Iran-Krieg jetzt konkret für den Friedensprozess? In der Ukraine.
Welchen Friedensprozess?
Den Friedensprozess in der Ukraine, beziehungsweise einen möglichen Friedensprozess. Was ist da die Auswirkung des Irankriegs, dass jetzt Trump dort so beschäftigt ist, nicht mehr so präsent ist in Europa?
Naja, er ist letztlich aus dem Thema, die Amerikaner verhandeln ja mit Unterbrechungen seit anderthalb Jahren mit den Russen auf allen Kanälen und diese Kommunikationskanäle gibt es ja, die sind im Moment, werden die nicht bespielt, weil der Schwerpunkt ist Middle East, aber wenn das Thema durch ist, ich denke mal, werden sie sich um diese weitere Ausgestaltung des Ukraine kümmern müssen, weil die Europäer dazu ja gar nicht in der Lage sind. Die sind ja nicht mehr in der Lage, einen adäquaten Verhandlungspartner für die Russen zu bieten. Das ist ja schlimm im Grunde genommen. Wir sind nur in der Lage,
sendet uns einen Europäer. Die Europäer setzen sich zusammen und können sich nicht einigen auf eine Person.
Ja, und wir machen seit jetzt ins fünfte Jahr, nicht? Füttern wir letztlich eine Blutmühle, wo hunderttausende junger Ukrainer und Russen inzwischen schon gefallen sind und uns fällt nichts anderes ein, als nur weiter Waffen zu liefern, mit der gesamten eskalatorischen Dimension, die das hat, mit dem möglichen Umschlag in einen europäischen Krieg, den wir nicht brauchen können, aus deutscher Sicht am allerwenigsten. Also ich verstehe diese Politik nicht.
Also kommen wir an dem Punkt zu der Frage, die Ihr Buch beantworten will, nämlich Frieden, wie geht das? Wir stellen fest, wir leben in einer Welt der Raubtiere, der Reviere, die da reingehen, wenn sie ihre Interessen bedroht fühlen oder wenn sie etwas holen können. Und wir drin, da mittendrin, die Europäer in ihrer Verwirrtheit und in dieser gefährlichen Situation. Herr von Donani, wenn Sie jetzt den Telefonhörer in die Hand nehmen und dem Kanzler eine Agenda durchdiktieren müssen, was sind die entscheidenden Punkte?
Der entscheidende Punkt ist, fahre nach Moskau und warte nicht darauf, dass die EU sich auf dich einigen kann. Das werden die nie tun, sondern fahre selbstständig und im Auftrage des deutschen Volkes und im Auftrage als deutscher Bundeskanzler, aber sprechend für die europäischen Interessen und rede mit Putin. Putin selber hat gesagt, ich möchte gerne einen Europäer bei mir hier empfangen, um mit ihm über die Ukraine zu reden. Und diese Frage von Putin haben wir bisher nicht beantwortet. Und das finde ich einen wirklichen schwerwiegenden Fehler.
Was müsste Friedrich Merz ganz konkret sagen? Was könnte er überhaupt sagen, nachdem er sich ja schon sehr stark eigentlich positioniert hat gegen Putin, gegen Russland, gegen Diplomatie? Was müsste die Botschaft sein?
Die deutsche Regierung müsste den Grundsatz, es kann nichts über die Köpfe der Ukraine hinweg entschieden werden, aufgeben. Wir haben ein starkes Interesse, dass es einen Frieden gibt. Und wenn Zelensky außerstande ist, einen solchen Frieden zustande zu bringen, müssen wir ihn auch eventuell über seinen Kopf hinweg mit den Russen versuchen zu organisieren. Ich bin nicht der Meinung, dass ein Land, was seinen Krieg nicht finanzieren kann, aber die Finanzen und die Waffen anderer Völker braucht, um seinen Krieg zu finanzieren, alleine bestimmen kann, wann Frieden zu schließen ist. Wir müssen diesen Frieden eventuell auch über die Köpfe der Ukraine hinweg schließen und müssen bereit sein, dann hinterher mit der Ukraine darüber zu reden, wie wir der Ukraine helfen können, sich selbst wieder aufzubauen.
Über dieses Thema, wenn ich da noch nachhaken darf, über dieses Thema habe ich 2014 einmal mit der damaligen Kanzlerin Angela Merkel bei einem Abendessen sprechen können. Ich habe sie gefragt, warum die Bundesrepublik eigentlich nicht intensiver jetzt nach der Krim-Krise mit Moskau spricht. Und dann hat die Kanzlerin, wie ich finde, eine sehr historisch sensible Antwort gegeben. Sie hat nämlich gesagt, ja, das wäre an sich rational, das Richtige, sich zu verständigen und versuchen, diese Krise irgendwie einzuhegen. Aber Sie müssen sehen, Herr Köppel, das ist für uns Deutsche ein Riesenproblem. Denn wenn Berlin und Moskau sich sozusagen die Hand geben oder gemeinsame Entscheidungen treffen und zwischen Berlin und Moskau werden die Grenzen verschoben, dann sind wir quasi historisch wieder in der Vorhölle der Geschichte, nämlich beim Ribbentrop-Molotow-Pakt, beim Hitler-Stalin-Pakt, wo sich da Berlin und Moskau schon einmal verständigt haben und dann hat man einfach Länder aufgeteilt. Und das würde nicht akzeptiert im Baltikum, da würden uns die Polen an die Gurgel springen. Wir müssen uns da extrem vorsichtig verhalten. Sie kennen Kanzlerin Merkel sehr, sehr gut. Was würden Sie ihr entgegnen?
Ich würde sagen, ich halte das für falsch, weil ich der Meinung bin, dass wir gegenwärtig keinen anderen Weg haben, als mit Russland direkt zu reden. Selenskyj ist ein extremer Nationalist und ich sage das ganz offen, auch ein rücksichtsloser Nationalist. Der ist bereit, erst mit der NATO, alle anderen Staaten der NATO mit in den Krieg in der Ukraine zu ziehen. Jetzt, wo das nicht mehr geht, will er das, indem er in die EU eintritt und den Artikel 42 des EU-Vertrages benutzen will, um den Rest der EU-Länder mit in den Krieg hineinzubringen. Es ist nicht unser Krieg. Wir haben die Ukraine nicht in die NATO bringen wollen. Wir waren dagegen. Der Selenskyj hat es gegen unseren Willen vorangetrieben, indem er es weiter in seine Verfassung geschrieben hat. Wir sind nicht verantwortlich für die Ursachen des Ukraine-Krieges, die darin lagen, dass die Ukraine gegen Russland als ein ehemaliger Teil der Sowjetunion in Stellung gebracht werden sollte. Das war nicht unsere Politik. Frau Merkel hat unsere Politik 2008 klar gemacht und wir haben es auch im Übrigen niemals betrieben, dass die Ukraine in die NATO kommt. Wir wussten, was das bedeutet. Und wenn der Herr Selenskyj das dennoch für richtig gehalten hat, trägt er eine zentrale Verantwortung für den Krieg, der dort entstanden ist.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde dem Moderator selbstverständlich das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, seit über 90 Jahren. Heute so dringend, so notwendig, so aktuell wie nie. Jedes Abo, eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank. Sehen Sie das auch so? Hat Deutschland hier eigentlich die zentrale Verantwortung, dieses Tohuwabohu, diese gefährliche Krise zu entschärfen?
Naja, wir haben die Verantwortung deshalb, weil eine Eskalation des Ukraine-Krieges, die ja derzeit läuft, ein Umschlagen in einen europäischen Krieg, Deutschland massiv betroffen wird und auch zerstören wird. Also wir haben einfach diese, aus unserer nationalen Interessenlage heraus, müssen wir diesen Weg gehen. Wir müssen dringend diesen Krieg beenden. Ich sehe da auch keine andere Möglichkeit als den deutschen Kanzler, weil sie können das nicht delegieren an irgendwelche Verhandlungsweise. Sie brauchen ja einen, der der letztlich auch politische Macht hat, wobei es natürlich für ihn problematisch ist bei seinen Umfrageergebnissen, und das ist bei Starmer in London ja auch der Fall, der hat die schlechtesten Umfrageergebnisse eines britischen Premiers seit 50 Jahren. Macron können Sie auch dazu nehmen. Das ist das Problem Europas. Wir haben keinen, der das im Moment macht. Das ist das Dramatische. Und umso mehr muss man versuchen, in die Deeskalation zu kommen mit Russland, weil sonst läuft das uns vollkommen aus dem Ruder.
Sie schreiben im Buch, ganz am Anfang, in einer Ihrer ersten Stellungnahmen, um Sie da genau zu zitieren, will ich es Falsches sagen, die tägliche undifferenzierte Kriegsrhetorik und Kriegstreiberei ist kaum zu überhören. Frage, ist diese Kriegstreiberei auch eine Folge der exorbitanten politischen Schwäche, der von Ihnen erwähnten Politik?
Ja, natürlich, das hat schon was mit dem Pfeifen im Walde bei Nacht zu tun, wenn die Europäer da so unterwegs sind. Es ist auch ein bisschen, ein Stück weit auch ein regelrecht kindisches Verhalten, eine Nuklearmacht wie Russland so herauszufordern, dass sie fast aus der russischen Perzeption gezwungen ist, weiter in die Eskalation zu gehen, während wir dem gar nichts entgegensetzen können. Ich meine, die europäische Verteidigung, die sind wir ja dabei aufzubauen, die Bundeswehr ja auch, nicht? Da brauchen wir noch Jahre dazu, nicht? Und all das kommt ja dazu. Umso wichtiger ist es, dass man da einen Weg rausfindet aus diesem Ukraine-Krieg, damit er eben nicht eskaliert und nicht in einen europäischen Krieg umschlägt. Aber wir machen im Moment genau das Gegenteil.
Was ist die Rolle der NATO für den Frieden? Man könnte jetzt etwas aus der Distanz, der schweizerischen Distanz, hier die süffisante Bemerkung platzieren. NATO, welche NATO eigentlich? Die NATO von Donald Trump, die Grönland in Besitz nehmen will, oder die NATO der Europäer, die den Amerikanern nicht hilft bei der Straße von Hormuz, was den Amerikaner wiederum, die NATO der Amerikaner verärgert? Wo sehen Sie eigentlich die Rolle der NATO in Zukunft zur Sicherung des Friedens? Ist die NATO noch ein Friedensinstrument oder ist eigentlich die NATO ein Konflikt, womöglich Kriegsinstrument geworden?
War die NATO jemals nur ein Friedensinstrument? Hat die Erweiterung der NATO durch Clinton im Jahre 1997 nicht den Konflikt mit Russland verschärft? In anderen Worten, war die NATO immer nur ein Instrument der Defensive oder ist die NATO nicht von draußen, auch insbesondere von Russland, auch verstanden worden als ein Instrument, das man gegen russische Interessen einsetzen könnte? Deswegen bin ich nicht so sicher, dass Ihre Frage den Kern trifft. Der Kern scheint mir zu sein, was ist das Interesse Europas? Und Europa müsste nach meiner Überzeugung, und das kann am Ende nur Deutschland in der gegenwärtigen Lage, sind die anderen Länder wirklich nicht sehr handlungsfähig. Weder Spanien noch Frankreich noch Großbritannien scheinen sehr handlungsfähig zu sein. Am handlungsfähigsten, so erstaunlich das ist, scheint immer noch Deutschland im Augenblick zu sein, auch politisch. Und deswegen, wir müssten nach meiner tiefen Überzeugung beginnen, einen Dialog mit Russland zu führen, wie sich denn die russische Föderation, wie sich Putin oder seine Nachfolger, also auch die Tiefe Russlands, vorstellt, wie wir miteinander in Frieden leben können. Und wenn wir das nicht klären und auf diesem Hintergrund dann auch innerhalb Europas argumentieren und sagen können, wir haben mit Putin geredet, er hat uns erklärt, das und das ginge gar nicht, also er werde zum Beispiel den Donbass nicht wieder abtreten, das werde er nicht tun und der Krieg würde fortgesetzt, müssen wir dann nicht entscheiden, dass auch über die Köpfe der Ukraine hinweg ein Friedensplan entworfen wird. Das scheint mir die Lage zu sein und wenn wir das nicht tun, davon bin ich tief überzeugt, dann wird dieser Krieg immer weiter geführt werden.
Wir leben in einer Zeit der existenziellen Gefahren. Wir haben darüber gesprochen, Kriege können überall ausbrechen, jederzeit, Venezuela, Kuba, südchinesisches Meer, Naher Osten, Ukraine, überall knallt's und kracht es. Und noch einmal zurückgeworfen auf die Situation der europäischen Länder. Sie sind hoher Offizier gewesen, NATO-General, Brigade-General, Sie sind historisch bewandert. Was sind die wichtigsten Überlebensgrundsätze für einen mittleren oder kleineren mittleren Staat wie Deutschland? Wie überlebt man in dieser gefährlichen Zeit der Konflikte? Was muss unbedingt beachtet werden? Was können Sie den Politikern, die heute zuschauen, und den Leuten quasi als Rat aus Ihrer Erfahrung da mitgeben?
Na ja, Herr Köppel, Sie als Schweizer haben da doch Ihre eigenen Erfahrungen gesammelt und Sie haben das doch gut gemacht in der Geschichte. Ich denke an den letzten Weltkrieg, wie sich die Schweiz aufgestellt hat und so weiter und sind dabei auch gut durchgekommen, also besser als Deutschland auf jeden Fall. Ich glaube, wichtig ist, zum Thema Bündnis wollte ich noch was sagen. Die NATO war natürlich immer Transmissionsriemen amerikanischer Interessen, war und ist das auch. Und das war auch so im Kalten Krieg. Aber sie war natürlich auch ein Verteidigungsbündnis,
na klar,
was notwendig ist. Und in den, ich denke jetzt zum Beispiel 56 Ungarn-Aufstand, da war sehr starke Sympathie des Westens für die Ungarn. Und der ist ja von den Sowjets mit Gewalt niedergeschlagen worden. Eisenhower stand damals auch vor der Frage, soll er Waffen liefern, soll er intervenieren? Und dann hat er selber gesagt, ich fange wegen Ungarn keinen dritten Weltkrieg an. Oder wir hatten die Tschechenkrise, die Kuba-Krise, den Einmarsch der Russen nach Afghanistan. Also ich will sagen, in der gesamten Geschichte der NATO wurde schon immer Wert drauf gelegt. Das war die sogenannte Hamel-Doktrin. Das war eine militärische Stärke verbannt mit Dialog, Abrüstung, Interessenausgleich. Ich personifiziere das mal, weil wir reden ja über Politiker. Also einer der ersten, also der erste deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer 1955 hat im Frühjahr der NATO 12 Divisionen zugesagt. 12 deutsche Divisionen. 10 Jahre nach dem Krieg. Aber er ist im Herbst des gleichen Jahres mit einer 150 Mann starken Delegation nach Moskau geflogen und hat den Grundstein gelegt für die deutsch-russischen Beziehungen. 10 Jahre nach dem Krieg. Und das war immer das Besondere an Deutschland. Wir hatten immer in der Außenpolitik, Sicherheitspolitik, diese sogenannte russische Karte. Und das war gut so für uns, weil wir einfach auch in dieser Blockkonfrontation uns damit Luft verschafft haben. Und wir haben das komplett aufgegeben, nicht? Unnötig aufgegeben. Wir haben uns einfach, also machtpolitisch gesehen, haben wir uns einfach verschanzt, letztlich hinter Zelensky, der mehr Einfluss auf die europäische Politik hat als der deutsche Bundeskanzler, nicht? Ich fände es gut, was Sie sagen, wenn er nach Moskau reist und das aufbricht einfach, initiativ wird von Deutschland aus, aber dazu gehören ja auch starke Persönlichkeiten. Also ich muss mal sagen, Moshe Dayan als Beispiel, ein israelischer General, der zum Schluss seines Lebens Außenminister war, hat das mal auf den Punkt gebracht: Wenn du Frieden willst, reicht es nicht, mit deinen Freunden zu reden, du musst mit deinem Feind reden. Und er hat damals ja auch Camp David mit vorbereitet, diesen Interessenausgleich mit Ägypten, nicht? Oder ich nehme ihn auch im anderes Beispiel aus Israel ist Yitzhak Rabin, der dafür ermordet wurde von einem jüdischen Extremisten. Der hat nicht gesagt, ich rede nicht mit Terroristen. Er hat mit Arafat gesprochen und die beiden haben Frieden geschlossen. Ich rede von Ronald Reagan mit Gorbatschow. Er hat mal die Sowjetunion als Reich des Bösen bezeichnet, aber er hat auch den Kalten Krieg beendet. Man braucht man Männer, da braucht man Politiker, die auch, sag ich mal, Stärke haben.
Also ich sehe die leider nicht in Europa. Ich erkenne Sie nur, Herr Fahrt, da braucht man Männer oder Frauen.
Ja, das stimmt. Und nicht starke Frauen sind da auch nötig.
Nixon in China kann man erwähnen. Sie haben
kurze Anschlussfrage.
Sie haben Eisenhower erwähnt. Das ist ein hochinteressantes Beispiel. Der Oberbefehlshaber der alliierten Truppen, D-Day, hat diese ganze Militäroperation logistisch genial geführt und war dann in der Mitte des Kalten Krieges der Mann, der vor dem militärisch-ökonomischen Komplex gewarnt hat. Das wäre noch eine Frage, die wir noch nicht angeschnitten haben. Wir leben jetzt in Deutschland eine Rhetorik der Kriegsökonomie, der Umstellung auf Kriegsökonomie. Ich habe irgendwo gelesen, sogar Mercedes solle jetzt da bestimmte Werke auf die Rüstungsproduktion umstellen.
VW auch.
VW. Ja, ja. Kann eigentlich diese Kriegsökonomie sozusagen zum Selbstläufer werden? Also dass man, je mehr man diese Maschinerie laufen lässt, dass dann eben dieser militärische, industrielle, ökonomische Komplex den Krieg einfach aus seiner eigenen Produktionslogik heraus hervorruft.
Ja, ja, wir gehen, ich meine, es ist unbestreitbar, wir gehen in Deutschland auch deshalb in die Kriegsökonomie, weil es wirtschaftlich nicht so rund läuft. Und wir sehen darin ja auch einen Ausweg aus dem wirtschaftlichen Dilemma Deutschlands.
Einen Ausweg in die Hölle.
Ja, ich muss sagen, es ist kurz gedacht, weil wir diese Erfahrung ja schon mal gemacht haben. Wir haben in den 30er Jahren ja auch Vollbeschäftigung erreicht, am Ende der 30er Jahre, und jeder Deutsche glaubte, er lebt im Wirtschaftswunder, und das war auch bedingt durch diese Aufrüstung, durch die Kriegsökonomie. Aber dann brach der Krieg tatsächlich auch aus. Die Amerikaner haben eine andere Erfahrung gemacht. Die 41, als sie gegen Japan und Deutschland in den Krieg gingen, haben sie ihre gesamte Ökonomie auf Kriegsökonomie umgefahren. Das war, haben ihre komplette Arbeitslosigkeit beendet, haben wahnsinnige Rendite gemacht, auch durch weltweite Land-and-Lease-Abkommen und so weiter, und konnten 45 sofort von Kriegsökonomie umsteigen in Friedensökonomie. Das konnte Europa nicht, weil hier kein Stein mehr auf dem anderen war, vor allen Dingen nicht in Deutschland. Also wenn man jetzt in die Logik geht, Kriegsökonomie, das hat bestenfalls kurzfristige Erfolge, natürlich, auch Impulse für unsere Wirtschaft. Aber diese Maßlosigkeit, dass man glaubt, wenn man in diesen Weg geht, ist man am Ende besser da, als man jetzt wirtschaftlich dasteht, das ist doch ein kompletter Irrglaube.
Herr von Donani, führt die Kriegsökonomie mit einer gewissen Zwangsläufigkeit in den Krieg?
Das könnte so sein, ich glaube... Das muss aber nicht so sein. Der Unterschied zu den 30er Jahren ist, dass Adolf Hitler einen Krieg wollte. Er hat den Krieg nicht nur vorbereitet, er wollte ihn auch führen. Von ihm stammt der Satz, jede Generation braucht ihren Krieg. Und dieser Satz, den er 38 ausgesprochen hat, war ja auch dann ein weiterer Anlass, um einen Teil des militärischen Widerstands dazu zu bringen, schnell zu handeln, möglichst schnell, weil man wusste, Hitler wird in den Krieg führen. Das hat ja auch nur noch ein weiteres Jahr bis zum Jahr 39 gedauert. Nein, die Lage heute ist eine ganz andere. Wir werden weder durch Rüstungsproduktion noch durch ähnliche Dinge noch durch Infrastruktur die Probleme beseitigen, die wir in der Beschäftigung haben oder die wir im wirtschaftlichen Bereich haben. Beschäftigung wird ganz wesentlich durch Artificial Intelligence geprägt werden. Und wir werden eine ganz große Veränderung in unserer Gesamtbeschäftigung haben, und zwar schneller, als wir heute noch denken. Und dann haben wir das zweite Problem. Wir werden auch in dem militärischen Bereich eben umstellen auf neue Technologien. Und das, was wir gegenwärtig, wenn ich mir so angucke, was Pistorius bestellt oder seine Leute bestellt, ist nicht geeignet, um das, was wir aus der Erfahrung der Ukraine mitnehmen können, uns wirklich verteidigen wird.
Überleben, wir waren beim Punkt, Überleben in einer gefährlichen Welt. Und das ist ja auch ein Thema, das Sie zum Schluss Ihres Buches behandeln. Und da kommt ja Ihr Vorstoß, Herr von Donani, der mir natürlich als Schweizer hochgradig sympathisch ist, weil Sie bringen den Begriff der Neutralität ins Spiel. Der Bündnisfreiheit, der Unabhängigkeit, der außenpolitischen Ungebundenheit, könnte man sagen, ist die Neutralität nach schweizerischem Vorbild, ist das ein Rezept für Deutschland oder ist das sogar der einzig vernünftige Weg, den Deutschland in Zukunft gehen sollte, um in dieser verrückten, gefährlichen Welt zu überleben und zu prosperieren?
Ich würde sagen, es ist der einzig vernünftige Weg. Eine wehrhafte Neutralität ist für Deutschland der einzig vernünftige Weg in die Zukunft. Nicht nur für Deutschland, sondern für die EU. Er ist vernünftig, aber wie die meisten vernünftigen Dinge faktisch unerreichbar. Also es
Warum?
Gibt zu. Ja, weil es zu viele Kräfte in der EU gibt, die sich faszinieren lassen von dem Gesichtspunkt, dass man sozusagen an der Weltpolitik mit Macht und Gewalt teilnehmen kann. Das ist für Europa vorbei. Für England schmerzhaft, für Frankreich schmerzhaft, für Deutschland liegen die Schmerzen hinter uns. Wir wissen, dass das nicht vernünftig geht. Und wir sind daher heute in einer Lage, in der das Bild, was ich vor vielen Jahren mal vorgezeichnet hatte, nämlich Europa als die Schweiz der Welt. Dieses Ziel bleibt nach meiner Meinung das ideale Ziel. Nur es ist sehr schwer zu erreichen. Und zwar deswegen, weil Großbritannien ja in der Geschichte Europa zerstört hat. Wenn Großbritannien nicht verhindert hätte, dass es keinen Hegemon auf dem Kontinent geben darf, Balance of Power Politik, Sie wissen genau, wovon ich rede. Wenn das nicht die Politik Großbritanniens gewesen wäre, jede Führung auf dem Kontinent zu verhindern, dann wären wir heute in einer anderen Lage. Dann könnte ein Hegemon auf dem europäischen Kontinent dafür sorgen, dass dieser Hegemon den ganzen westeuropäischen Kontinent in die Neutralität führt. Aber das haben wir nicht. Wir haben eine Vielzahl von 27 verschiedenen Ländern, verschiedensprachigen Ländern, verschiedenen Interessen. Und das ist das Ergebnis britischer Politik. Balance of Power hat Europa zerstört, also hat einen Hegemon nicht entstehen lassen. Was wäre die Schweiz ohne den Sonderbundkrieg von 1843, der die Schweiz erst 47. zusammen... Erst zu, wie bitte?
47.
Oder 47, der die Schweiz erst zusammengefügt. Es ist schön, dass ich mich in einer Zahl korrigieren kann. Ich bin nämlich sonst sehr stolz darauf, dass ich ein gutes Zahlengedächtnis habe.
Ich habe mich jetzt überlegt, ob ich es machen soll, ja, um die Rede zu stören, aber ich musste es einfach.
Nein,
Sie
haben mich korrigiert und die Korrektur sitzt jetzt fest und war 1847. Aber Sie geben mir recht, dass der Sonderbundkrieg eine Voraussetzung für die Zusammenfügung der Schweiz und dann am Ende auch für die wehrhafte Demokratie einer Gesamtschweiz war.
Aber glauben Sie nicht, wenn Sie etwas in die Stimmungslage auch der Deutschen sich versuchen einzufühlen, wenn man etwas Umfrageergebnisse anschaut, das ist das eine, aber auch etwas die Wortmeldungen der Deutschen in den Internetforen, in den Zeitungen, in den Leserbriefen, glauben Sie nicht, dass bei den Deutschen überwiegend genau diese Friedens- und Neutralitätssucht, Sehnsucht vorhanden ist und dass eigentlich, wenn man so will, die politische Elite gefangen ist in einem Denken, das gar nicht mehr zeitgemäß ist?
Die Antwort haben Sie eben selber gegeben. Ja, es ist die Elite, die das nicht beginnt zu kapieren und es ist das Volk, was mit einem solchen Gesichtspunkt einer wehrhaften Demokratie Westeuropas und eines geeinigten Westeuropas als eine Schweiz der Welt sehr zufrieden wäre. Davon bin ich tief überzeugt.
Sind wir jetzt eigentlich an einem Punkt, wo Sie einen Dissens hatten beim Buch, wo Sie sich nicht einig waren? Oder würden Sie als ehemaliger NATO-General, das muss Ihnen ja im Herz wehtun, wenn Sie da hören, schweizerische Neutralität, weil das würde natürlich bedeuten, keine NATO-Generäle mehr, keine glamourösen militärischen Übungen, keine Reisen mit den Politikern auf der ganzen Weltgeschichte.
Sie schwärmen von der Schweiz.
Da sind Sie natürlich dann sozusagen in Ihrem Status als NATO-General massiv reduziert in einem neutralen Deutschland, was vielleicht auch der Grund dafür ist, warum viele Generäle nicht für die Neutralität sind. Aber mich nimmt jetzt Ihre Meinung wunder, Herr Fahrt.
Nein, ich bin sehr dankbar, dass wir das in diesem Buch diskutiert haben, dieses Thema der Bündnisfreiheit. Und ich Bündnisse sind ja kein Selbstzweck. Die Deutschen tun so, als wären wir für immer in der NATO und da gäbe es überhaupt keine Debatte drüber. Nein, Bündnisse müssen den nationalen Interessen entsprechen. Und wenn Bündnisse das nicht mehr leisten, dann muss man sie verlassen oder neue Bündnisse suchen. Bündnisse müssen auch die Sicherheit des eigenen Staates erhöhen und nicht gefährden. Na, deswegen haben wir ja auch gesagt, also ist ein Unding, die Ukraine als kriegführendes Land mit Russland in die NATO oder EU zu holen, geht gar nicht, wenn nicht vorher ein Friedensvertrag da ist. Nicht?
Und selbst also dann wird es problematisch. Selbst dann
ja,
wird es problematisch.
Und ich meine deswegen, und das macht ja auch eine strategische Debatte aus, und das, wir sind mit der NATO gut gefahren, die letzten Jahre, Jahrzehnte, aber das heißt nicht, dass die nächsten 70 Jahre genauso laufen werden. Nein, man muss das schon hinterfragen, passt das noch? Und dann kann man nicht irgendwelchen alten Rezepten nachtrauern. Ja, und dann ist die Frage, wie stellt sich Europa auf? Bleibt Europa ein Teil des transatlantischen Raumes, was unsere Eliten offensichtlich wollen, wenngleich das jetzt mit Trump ein bisschen ins Wanken geraten ist? Oder versuchen wir, eine strategische Autonomie hinzubekommen? Und das wäre ja eine Bündnisfreiheit, indem man in ein eigenständiges Bündnis geht und damit unter Umständen raus aus der NATO, auch als Europa, und sich eigenständig aufstellt zwischen China, USA und den BRICS-Staaten und so weiter. Ich weiß, das ist sehr weit weg von der Realisierung im Moment, aber man muss trotzdem diese Freiheit, sage ich mal, des Entwurfs, weil es geht ja um unser Land, um unsere Interessen letztlich.
Ich würde das gerne um eine Sache ergänzen. Europa wird nie in der Lage sein, sich gegenüber den Weltmächten zu verteidigen. Wir werden weder eine europäische Atombombe haben, noch wir haben eine französische, eine englische, die aber sehr national eingesetzt werden, im Zweifel auch, was die Länder heute erklären, nicht für Europa im Ganzen. Wir werden nicht in der Lage sein, davon bin ich überzeugt, militärisch in dieser Welt mitzuhalten. Die Schweiz hat das sehr gut erkannt. Sie hat sich in eine Selbstverteidigung gebracht, in der sie in der Lage war, den Leuten zu sagen, so einfach wird es nicht sein, uns zu erobern. Aber wir sind nicht bereit, sozusagen in einem Militärbündnis im Westen unsere Sicherheit zu suchen. Unsere Sicherheit sind wir mit dem, was unsere Interessen sind und mit dem, was die Interessen anderer an uns sind. Und diese Entwicklung, die müssen wir stärken. Deswegen komme ich zu dem Ergebnis, Europa als Schweiz der Welt ist ein wundervolles Konzept, aber wie Fahrt mit Recht gesagt hat, es ist weit weg, es ist ein langer Weg und leider vielleicht am ehesten erreichbar über ein Desaster. Und das will ja keiner herbei wünschen.
Das ist eine ganz gravierende Frage, die jetzt hier am Schluss eigentlich unseres Gesprächs noch aufgeworfen wird, nämlich die Frage, braucht Europa, die Europäische Union oder die Länder hier, brauchen die sozusagen einen Patron oder man hätte gesagt einen Hegemonen?
Richtig.
Einer, der dann schaut, das ist jetzt quasi mein Einflussgebiet und Donald Trump hat in seiner neuen Sicherheitsdoktrin ja durchaus auch geschrieben, ich behalte mir vor, auch in Europa da zum Rechten zu schauen, wenn das nicht in den Interessen der Amerikaner ist. Braucht Europa, braucht Deutschland diesen Hegemon, diesen Patron, diesen Schutzherr? Oder ist genau das die große Gefahr und sollte eben Europa versuchen, ohne Schutzherrn eine Strategie zu entwickeln? Und das könnte dann eben unter Umständen dort landen, wo Sie sind, bei der Neutralität, bei der bewaffneten Neutralität, bei der immerwährenden Neutralität. Und das heißt natürlich bei einer Neutralität, die jedem potenziellen Aggressor zeigt, wir greifen nie an. Wir spielen keine Rolle auf der Weltbühne. Aber wenn einer den Plan hat, uns anzugreifen, dann machen wir ihm die Hölle so heiß, dass sich der Krieg für ihn nicht lohnt. Das wäre doch eine vernünftige Strategie für Europa.
Ich würde das nur um einen Punkt ergänzen oder korrigieren. Wir können ein Vorbild für Europa sein, für die Welt sein. Nämlich wir können als Europa zeigen, dass Staaten mit unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen politischen Interessen sich zusammenfügen können zu etwas, was wir wehrhafte Neutralität nennen würden. Das ist ein Zeichen, ein Vorbild. Europa ist ein Vorbild für die Welt, aber nicht militärisch, sondern politisch, ökonomisch, sozial. Und das müssen wir wieder in den Vordergrund rücken. Und deswegen bin ich nicht zufrieden damit, dass wir, wie unser Verteidigungsminister Pistorius sagt, das Wichtigste ist, dass wir kriegsfähig werden. Das ist, finde ich, eine Nebensache. Wichtig ist, dass man erkennt, welche Bedeutung diese europäische Einigung, diese Zusammenarbeit verschiedener Staaten haben kann für eine Welt im Ganzen. Und dass wir an dieser Stelle Vorbild sein können und das auch sein wollen.
Ich habe noch zwei Fragen. Die letzten. Habe ich eine wichtige Frage vergessen, Herr Fath, die man noch stellen muss an diesem Punkt?
Ich meine, wir haben doch sehr ausführlich
haben
über alles
das
gesprochen.
Territorium abgeschnitten. Dann habe ich jetzt noch zwei Fragen. Eine an Sie und eine an Sie. Meine Frage an Sie ist, Sie sind lebenslanger Offizier und große Erfahrung am Schluss im Rang eines Brigadegenerals. Was ist für Sie die wichtigste Lehre aus all diesen Kriegen, die wir jetzt beobachten? Was ist die wichtigste Erkenntnis, die Sie persönlich für sich aus all dem ziehe? Was lernen wir?
Das ist eine schwere Frage. Aber ich würde sagen, mal als Deutscher, auch mit Blick auf die deutsche Geschichte, auch die europäische Geschichte, fange nie einen Krieg an, den du nicht gewinnen kannst am Ende. Ich muss sagen, das ist die Quintessenz deutscher Militärgeschichte. Und deswegen auch mit Blick auf unsere geografische Lage und Situation im Raum, also im Zentrum Europas, da ist eben mir klar geworden, letztlich auch durch diese Jahre der Erfahrung im Militär und auch in der Politik, nicht, dass wir eine rein militärische Lösung unserer Sicherheit überhaupt nicht hinbekommen, sondern dass dazu eben mehr gehört. Eine entsprechende Politik des Ausgleichs, wie schon gesagt. Es war übrigens in der Schweiz auch nicht so. Die Schweiz hatten immer eine sehr gute Armee, aber ich glaube, die beste Sicherheitsgarantie war, dass die Schweiz immer ein anerkannter Finanzplatz war oder ein Verhandlungsplatz war. Zumindest ist das sicherlich ebenbürtig, nicht? Und wenn wir so ein Europa wollen, dann müssen wir beides sein. Dann müssen wir militärisch stark sein, aber auch dialog-kooperationsfähig sein.
Verteidigungsfähig
sein, ja genau.
Die Neutralität, wenn man das noch anfügen darf, ist natürlich in dem Sinn schützend, weil ein neutrales Land für keinen anderen einen Feind darstellt.
Ja, ja.
Das alleine garantiert aber keinen Schutz. Siehe Belgien, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg.
Ja, richtig.
Dann brauchst du eben in zweiter Linie eine verteidigungsfähige Armee, die den Eintrittspreis so hoch machen kann, dass sich der Krieg nicht lohnt. Anschlussfrage, lernen wir aus diesen Kriegen, die wir jetzt beobachten, eine Götterdämmerung der Großen? Putin, der sich da festfährt mit seiner eigentlich überlegenen Armee in der Ukraine und Trump mit der mächtigsten Militärmaschinerie der Welt überhaupt, gestrandet wie ein Wal an der Straße von Hormuz.
Ja, das stimmt, das sehe ich auch manchmal. Die ganzen Militäroperationen der Amerikaner auch in den letzten Jahrzehnten waren ja nicht erfolgreich militärisch. Das größte Desaster war Afghanistan. Irak letztlich, auch die politischen Ziele sind nicht erreicht worden. Also es hat einen begrenzten Wert, diese neuen Kriege, wie sie geführt werden. Und die Russen haben bei der Ukraine auch auf Militärmacht gesetzt, auf eine harte Gangart. Also mir gefallen die Chinesen da eindeutig besser. Ich glaube, die haben einen sehr langen Atem, die gehen strategischer vor. Und die sind auf dem Weg, sag ich mal, aus meiner Sicht zur Nummer eins weltweit. Da wird sich vieles verändern. Und es war ja auch in der Spätzeit der Sowjetunion so, nicht? Dieses Konzentrieren und übereifrig auf militärische Macht und Rüstungsproduktion setzen, hat ja mit zum Kollaps des ganzen Systems geführt. Und wenn wir so weitermachen, sind wir auf dem besten Weg. Ich gucke das in Europa ja auch, selbst in Deutschland. Die Milliarden, die wir da ausgeben, das kann nicht gut gehen.
Man getraut sich schon nicht einmal mehr die Schulden zu nennen, sondern nennt sie Sondervermögen. Meine letzte Frage an Sie, Herr von Donani, die unvermeidliche Frage natürlich. Sie sind ein Jahrhundertszeuge und Sie reden ja aus einer politischen Tiefe der Erfahrung, aber Sie reden auch aus einer biografischen Tiefe. Und ich darf an dieser Stelle schon noch einmal in Erinnerung rufen, dass Sie aus einer sehr bedeutenden Familie stammen. Ihr Vater Hans von Donani war ein Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Er ist in einem Konzentrationslager umgebracht worden. Und Ihr Onkel, der eminente Theologe Dietrich Bonhoeffer, übrigens eng verbunden auch mit Karl Barth in der Schweiz, ist ebenfalls in einem Konzentrationslager in den letzten Kriegstagen noch
am selben Tag
hingerichtet worden. Und das war in der absoluten Endphase eigentlich dieses Krieges, wo man das noch durchgezogen hat mit schrecklicher Gründlichkeit sozusagen von Seiten der damaligen Regierung da in Berlin. Am Schluss die Frage: Das, was Sie heute sagen, was Ihre Erkenntnisse, Ihre Beurteilungen sind, inwiefern ist das eigentlich geprägt durch das, was Sie da als Kind mitbekommen, miterlebt haben? Was schwingt da noch mit an quasi historischer Erfahrung aus dieser fürchterlichen Zeit in Ihren Analysen von heute?
Also die Antwort ist ein doppeltes Ja und ein Nein. Nein, denn die Dinge sind heute natürlich ganz anders und ganz anders in der Konstellation. Aber ja, insofern, als wir wieder innenpolitisch vor einer Bedrohung stehen. Wir haben eine sogenannte AfD, eine Partei, die die Erfahrungen der Nazizeit nicht wirklich umsetzt und die uns in einem Lande, jetzt in Sachsen-Anhalt, einem Bundeslande, möglicherweise auch eine Regierung bescheren wird, die nicht bereit ist, im demokratischen Spiel sauber mitzuspielen. Also ja, weil ich eben erst in der Erfahrung dieser damaligen Zeit noch irgendwie lebe. Ich habe das natürlich nicht vergessen. Ich habe Gott sei Dank bis heute ein einigermaßen vernünftiges Gedächtnis, auch wenn Sie mich korrigieren mussten, dass der Sonderbundkrieg nicht 1843, sondern 1847 stattgefunden
hat. Nobody's perfect, Herr von der Nani. Aber eine AfD, wo man jetzt differenzierend natürlich hinzufügen muss, nämlich Sie zitierend, eine Partei, die vielleicht bei allen Fragwürdigkeiten, die Sie sehen, doch in einem Punkt mit Ihnen übereinstimmt, dass sie nämlich für den Dialog mit Russland ist und vielleicht sogar für den Ausgleich, vielleicht sogar, nein, mit größter Wahrscheinlichkeit sogar, ihre These teilen würde, Frieden gegen Russland ist kein Frieden in Europa.
Das ist ein offenes Problem, was wir dort haben. Und das Problem liegt bei den traditionellen Parteien. Solange diese traditionellen Parteien, nämlich die SPD und die CDU, sich und vielleicht auch zukünftig, wenn die FDP wiederkehrt, auch die FDP, sich sozusagen in einen Konflikt mit Russland verkrampfen und nicht bereit sind, den Dialog zu führen, solange besteht dann auch eine Gefahr für das ganze Land. Und deswegen, ich hoffe, dass die Parteien, die klassischen Parteien lernen und dass nicht die AfD alleine das Gespräch und den Dialog mit Russland fördert.
Wo ist eigentlich jetzt noch ganz zum Schluss der Lichtblick? Gibt es einen?
Ich glaube, die meisten Menschen in Deutschland sehen es so wie wir. Davon bin ich fest überzeugt. Das lässt mich eigentlich mehr hoffen. Enttäuscht bin ich schon mit Blick auf die sogenannten Eliten, auch die letzten 4 Jahre dieser ganzen Kriegsdebatte. Das war da brauche ich eine Zeit lang zu, um das zu verkraften. Aber die meisten Menschen in Deutschland sehen es so wie
ja.
Davon bin ich fest überzeugt.
Ja, der Lichtblick?
Dass der Westen dann irgendwann auch wieder, wie der jetzige Papst, das Christentum entdecken kann als ein Leitfaktor. Und das Christentum will in der Moderne auf jeden Fall Frieden und Verständigung. Wenn Sie wollen, ist der jetzige Papst für mich ein Lichtblick.
Herr von der Nani, Herr Fahrt, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und meine Damen und Herren, auch Ihnen vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben Ihnen jetzt in aller Ausführlichkeit dargelegt, warum es sich bei diesem Buch um eine Lektüre-Notwendigkeit handelt in aufgewühlter Zeit. Und ich darf hier gleich noch den Hinweis machen, zufällig liegt auch das erste Buch der beiden Autoren griffbereit zur Stelle. Klaus von der Nani, Erich Fahrt, Krieg oder Frieden, Deutschland vor der Entscheidung, und Klaus von der Nani, Erich Fahrt, Frieden, wie geht das? In Zeiten des Krieges muss man über Frieden sprechen. Danke vielmals Ihnen allen für die Aufmerksamkeit. Nochmals, meine Herren, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Köppel. War sehr nett, dass Sie nach Hamburg gekommen sind und mich und mein Alter geschont haben.
Gern geschehen.
Normalerweise würden wir ja nach Zürich kommen.
Herzlich eingeladen.